Hey, Party People, ist das denn zu glauben? Neues Jahr 2016, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Was habt ihr gemacht? Na, wie habt ihr Silvester verbracht? Habt ihr Dinosaurier gezähmt? Habt ihr Dinosaurier gegrillt? Habt ihr Dinosaurier überhaupt gefunden? Die sollen sehr schwer zu finden sein, habe ich mir sagen lassen. Sollen ein paar vereinzelte Exemplare noch im bayerischen Parlament rumlaufen, aber mehr weiß ich auch nicht. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Gstettentime hier im Jahr 2016. Und ich muss mich als allererstes mal entschuldigen dafür, für meine Inkonsistenz, für die Art und Weise, wie ich hier Dinge veröffentliche. Es ist tatsächlich so, dass ich viel zu unregelmäßig diesen Podcast mache. Das hat einen einfachen Grund. Mein Aufnahmegerät hat zerdeppert. Gut, das ist die beste Ausrede, die mir gerade eingefallen ist, aber ich hoffe, euch geht's trotzdem gut. Ich beginne auch das neue Jahr mit einer sehr lustigen, sehr coolen Gesprächsfolge mit meinem guten Freund Bastian Bielendorfer. Für alle, die ihn nicht kennen, habt ihr einen Fehler gemacht. Ja, der Bastian Bielendorfer ist besser bekannt als das Lehrerkind. Ich habe extra ein bisschen gewartet mit dieser Folge, weil vor 2 Tagen, glaube ich, heute ist der 4. Januar, ich glaube am 2. Januar, wurde der RTL Comedy Grand Prix ausgestrahlt, wo er auch dabei war. Ja, und das Gespräch war letztes Jahr irgendwann, ich weiß, irgendwann Mitte Dezember oder so haben wir das gehabt. Und dann dachte ich mir, Moment, ich warte ein bisschen, bis der RTL Comedy Grand Prix ausgestrahlt ist. Und dann kann ich hier von dieser krassen Cross-Promotion-Energy profitieren, wenn diese ganzen 3 Millionen Menschen, die den RTL Comedy Grand Prix gucken, dann sehen, Mensch, der Maxi Gstettenbauer redet mit Bastian Bielendorfer, unfassbar! Und dann hören Millionen Menschen meinen Podcast und ich bin reich. Noch reicher, als ich es ohnehin schon bin. Jetzt ist natürlich die Frage, gut, was hat der Gstettenbauer eigentlich gemacht? Ja, wir hatten einen, ich habe was Krasses gemacht und zwar war das das erste Weihnachten, wo ich meine Eltern nicht besucht habe. Ich bin nicht nach Hause gefahren. Ich habe meine Eltern angerufen und gesagt, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich bleibe hier, ich chill ein bisschen zu Hause und ja, wir haben am Weihnachten was ganz Tolles gemacht. Wir sind nämlich um 11 Uhr morgens ins Kino gegangen und haben uns Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, angeguckt. Und wisst ihr, hier ist das Ding, was mich an Star Wars 7 nervt. Ich erkläre es ganz kurz. Hier, also pass auf, wir gucken erstmal Episode 1 bis 3, ja, und vergessen die mal ganz schnell wieder, weil es nämlich katastrophale, furchtbare Filme sind. Ich habe hier die Star Wars Saga auf Blu-ray, ich habe mir die mit meiner Freundin wieder angeguckt. Meine Freundin hat angefangen, aus den Augen zu bluten bei Episode 2, weil es sind einfach furchtbare Filme. Und wenn einer von euch sagt jetzt, oh ja, das sind eigentlich ganz gute Filme, dann stirb. Stirb bitte jetzt sofort. Es sind katastrophale Filme. Es sind furchtbare Filme. Wie kann man als wahlberechtigter postmoderner Mensch auch nur ansatzweise glauben, dass die Prequels einigermaßen gute Filme sind? Das ist nicht in Ordnung. Ja gut, die Lichtschwertkämpfe sind ganz geil. Okay, gut, das ist okay. So, also dann kommen wir zu den drei eigentlichen Star-Wars-Filmen. Also Eine neue Hoffnung, Imperium schlägt zurück, Rückkehr der Jedi-Schwuchteln. Entschuldigung, Jedi-Ritter. Und dann hört das quasi auf. Ja, Luke Skywalker hat das Imperium besiegt, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, Han Solo und Leia lieben sich, oh, geilste Tinder-Action, super toll, alles mega, töfte, 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 töfte. Dann kommt Disney, kauft Star Wars, denkt sich, wir wollen jetzt richtig fett Arsche machen und machen jetzt einen 7. Teil. Der 7. Teil beginnt damit, dass alles im Arsch ist. Alles, einfach alles, alles ist komplett im Arsch. Das Imperium ist wieder da. Dann ein wichtiger Jedi ist von der hellen zur dunklen Seite. Wer ihn noch nicht gesehen hat, ich verrate nicht wer. Es ist alles komplett im Arsch. Luke ist im Exil. Alles im Arsch. Alles ist komplett im Arsch. Die komplette Arbeit der ersten 3 Filme war völlig umsonst. Das finde ich so schade, Alter. Wie soll ich jemals wieder Respekt haben vor Han Solo, jetzt wo ich weiß, dass er im 7. Teil ein kompletter Loser ist? Der hat alles verkackt. Alles. Aber gut, das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich entschuldige mich für diesen kurzen Ausraster. Ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass über Weihnachten mein Testosteron angestiegen ist. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich weil ich mir ein drittes Ei gewünscht habe. Hier ist das Ding. Bastian Bielendorfer ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne, ein wirklich mittlerweile sehr guter Freund von mir. Es ist auch tatsächlich so, wie es der Zufall so will, wir wohnen auch gar nicht weit auseinander. Wir sind beide in Köln und er wohnt da und ich wohne hier und das ist nicht weit auseinander. Und wir haben uns mal Zeit genommen, er hat sich für mich Zeit genommen, wir haben in seiner Wohnung ein bisschen gequatscht und wir haben sehr viel über künstlerischen Erfolg gelabert und den ganzen verquirlten Scheiß, über den sich nur Künstler, die auch wirklich die Zeit haben, um über so eine Scheiße zu reden, gemacht haben. Und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Es gibt nur ein Problem, die Batterie ging aus. Die Batterie von meinem Rekorder ging aus. Deswegen könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, es wird definitiv einen zweiten Teil von dem Epos zwischen Bastian Bielendorfer und mir geben. Es war ein grandioses Gespräch und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil. Die nächste Folge Stettentime wird es geben am Donnerstag, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Und jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß mit Bastian Bielendorfer. Das ist mega teil. Bastian Bielendorfer.
Also richtig schön, das Asthma ins Mikro gedrückt. Da freut sich der Hörer, Maxi.
Ja, das ist halt einfach authentisch bei mir. Weißt du? So läuft das halt einfach bei mir ab. Ich mache mir da überhaupt gar keinen. Bastian Bielendorfer, besser bekannt als das Lehrerkind. Das behaupte ich jetzt einfach mal, dass man dich mehr unter denen kennt.
Also meine Eltern kennen mich auch unter Bastian Bielendorfer, aber ja. Ich glaube, die Öffentlichkeit kennt mich wahrscheinlich eher unter das Lehrerkind.
Ja, also Lehrerkind ist dein Buch, aber jetzt einfach mal angefangen. Wie fing das überhaupt an mit dir überhaupt in der Öffentlichkeit und so? Wer wird Millionär war das, glaube ich, oder?
Ich war vorher erfolgloser Poetry Slammer, dann war ich bei Wer wird Millionär, habe da um die Millionen gespielt. Mein Vater war mein Telefonjoker, hat extrem den Lehrer raushängen lassen, was
oh,
er auch
nee.
Beruflich ist. Doch, doch.
Oh nee.
Und ich habe...
Okay, Man sollte vielleicht noch erklären, wir sind nicht alleine, wir sind bei dir mit deinem Hund Otto.
Mit meinem Mops Otto, der...
Otto
der
ist grade, Mops.
Der chronisch unterfordert ist gerade und mir seine versiffte Spielsocke ins Gesicht drückt, während wir das hier aufnehmen.
Es ist sehr romantisch.
Es ist sehr romantisch. Es
Wunderbar.
Ist auch, und der versucht, glaube ich, gerade dein Mikro zu fressen.
Ja, da habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich
das
gesagt.
Kann ich verstehen.
Kannst du, können wir mit ihm diskutieren oder essen?
Ich würde es ihm nicht hinhalten.
Ja, gut, okay, das machen wir nicht.
Genau, mein Vater hat damals extrem den Lehrer raushängen lassen. Ich habe erzählt, wie das so ist, ein Lehrerkind Stufe 3 zu sein. Das heißt, okay.
Das muss ja dann für Jauch auch, der wird sich auch gedacht haben, ja, endlich, was Interessantes.
Ja, nach der 4.000. Hausfrau, die irgendwie erzählt, sie möchte ihre Doppelhaushälfte und ihre Garage abbezahlen, war es, glaube ich, selbst für Jauch ganz unterhaltsam, ja.
Ja, ich meine, für Jauch ist es auch unterhaltsam, wenn er eine Hausfrau vor sich hat, die wirklich nur ihre Doppelhaushälfte abbezahlen will. Das ist für ihn auch, glaube ich, sehr unterhaltsam.
Weil er sich dann lustig machen
kann. Ja, weil er sich denkt, ach, wie süß, eine Doppelhaushälfte.
Oh, eine, doch, genau, oh, die hat er heute Morgen abbezahlt.
Ich weiß noch, als ich dafür eine Woche gebraucht habe.
Ja, das ist auch schon lange her, heute macht er das in 3 Stunden. Das ist eigentlich das Frustrierendste an Wer wird Millionär ist, gegenüber jemandem zu sitzen,
ja.
Bei dem du weißt, selbst wenn ich die Show heute gewinne, verdient der mehr.
Ja, der hat ja das, der hat ja... Das ist ja ein Trinkgeld für den, eine Million.
Das ist ein Trinkgeld, richtig. Deswegen finde ich es auch beachtlich, dass er es, glaube ich, in 15 Jahren noch nicht zustande gebracht hat, jemals jemandem so richtig entgegenzukommen und zu sagen, ach, sie wollen ein Kinderkrankenhaus renovieren, ich verdoppel das.
Ja,
oder so.
Das ist auch geil. Ne? Einer hat es geschafft, Schmidt. Schmidt war der Einzige, der es geschafft hat, zu sagen, pass auf, ich bin jetzt bei 250.000 und die Differenz auf 1 Million, die begleiche ich, damit bei dem Prominenten-Special kriegen ja immer die so Stiftungen kriegen ja immer die Kohle, ne? Mhm. Und da hat Schmidt halt gesagt, pass auf, die Differenz zahle ich. Und dann hat Jauch gesagt, da gehe ich mit. Das war das einzige Mal, dass er das gemacht hat.
Okay.
Ja, weil also, dann geht es um Image.
Ja, natürlich, dann geht's um Image.
Da kennen die nix.
Ich glaube nicht, dass sie auch ein sonderlicher Verschwender ist, wenn ich das jetzt
glaube ich auch nicht. Nee. Also ich habe keine Ahnung, ne? Ich glaube es nicht. Ich glaube, er verschwendet seine Zeit auch nicht mit Vorbereitung.
Nö, wahrscheinlich nicht. Ist ja auch bei so einer Show Quatsch. Also wenn
ja,
du dich da vorbereitest, warum sollst du dich auf Wer wird Millionär vorbereiten? Da sitzen ja sowieso immer irgendwelche Nasen
Frau
gegenüber.
Guse, mit 12 waren sie im Zirkus und wurden inspiriert. Erzählen Sie uns davon.
Was denn? Das trifft ehrlich gesagt. Ja. Die Leute fragen mich, also wenn irgendwie ich auf diese Werbemillionärnummer angesprochen werde, dann ist immer die grundlegende Frage, wie kommt man da hin? So, gibt es den geheimen, gibt's den geheimen Weg? Hin? So, ne?
Ist das so wie in der Winkelgasse, dass man irgendwie so einen Stein finden muss, der falsch steht und dann geht's auf und dann kommt man ins Produktionsbüro?
Ja, oder einfach gibt's irgendwas Kluges, was du tun kannst, um deine Chance zu erhöhen?
Ja.
So, wenn du dann doch mal in diesem Pool der Bewerber bist, in den du ja erst reinsackst, in dem du halt wirklich, ich habe da auch nur angerufen, habe auf so ein Band gesprochen, habe irgendwie so eine völlig zurückgebliebene Frage beantwortet. Ich glaube, welche drei
was
Farben.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Ja, wirklich so in dem
Blau.
Bereich.
Falsch!
Es war jetzt keine Frage nach persönlichem Gusto. Es war sowas wie, welche Farben hat die Deutschlandflagge oder so. Ne? Also es war wirklich
total easy.
Es war
Cyan.
Easy. Ja, genau. Nicht in CNYK, sondern so,
okay. Weißt du?
Und und dann rufen die zurück und dann ist der goldene Moment, wenn du loslegen musst. So. Und dann kannst du auch, also du kriegst halt so Auswahlfragen gestellt und es ist, glaube ich, völlig unerheblich, ob du die richtig beantwortest oder falsch.
Es geht
falsch.
Nur darum, ob du unterhaltsam bist, genau, oder ob man dir gerne zuhört.
Genau, und ob du irgendeine Keybreaker-Geschichte hast, wo jeder sagt, wow, ist das unterhaltsam. Du kannst wirklich so doof sein, dass du dir die Hose falsch rum anziehst, aber wenn du eine geile Geschichte hast, sowas wie, ich bin
wie
mal...
Wie zum Beispiel, du ziehst dir immer die Hose falsch rum an, ja?
Oder ich bin mal auf einer Party in Tom Cruise Auto gelaufen und der hat mich zum Essen eingeladen. Du musst dir auch möglichst irgendwas Cooles ausdenken vorher, glaube ich. Also wenn ich da nochmal teilnehmen würde, ich wäre mindestens mit Bill Clinton im Swingerclub gewesen. Wäre nicht schlimmer.
Und das Schlimme ist, es werden dir Leute glauben.
Ja, die Leute glauben dir ja da alles. Das, ja. Bei mir, ich musste mir nichts ausdenken. Es war ja wirklich meine Story so mit meinen Eltern, ne, dass es nicht so leicht war. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau erzählt habe. Ich glaube, meine Story war, dass ich ein Schaf in meinem Wohnzimmer aufgezogen habe.
Du hast ein Schaf in deinem Wohnzimmer aufgezogen?
Ich habe ein Schaf in meinem Wohnzimmer.
Du hast ein Schaf in deinem...
Ein Lamm.
Inwiefern hilft dir dieser Satz bei Dates?
Als verheirateter Typ wenig.
Pre-Ehe?
Eigentlich wenig. Nur wenn ich Fotos von Paula dem Schaf raushole.
Du hast Fotos Höschen von Paula dem Schaf?
Ja.
Alter.
Ey, ich bin Lammvater gewesen.
Du warst Lammvater. Du hast ein Lamm in deinem Wohnzimmer aufgezogen.
Ich hatte wie? Eine Zivildienststelle, die ich extrem gehasst habe.
Ja.
Also
wirklich. Und dann hast du gesagt,
habe.
Boah, scheiß auf Menschen. Ich habe ein Verlangen nach Lämmern.
Genau, dem Schweigen der Lämmer. Nee, yeah. Wir hatten Schafe da in so einer Einrichtung für sozial schwache Kinder und die Kinder sollten sich um diese Schafe kümmern und um Häschen und so ein Scheiß. Und die haben sich natürlich einen Scheißdreck drum gekümmert, weil die Kinder waren sozial schwach. Die haben sich einfach nicht interessiert für Schafe und Lämmer und so.
Ja. Yeah.
Und dann wurde ein Lamm geboren, zwei Lämmer, und das stand nicht auf. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, was wir damit machen können, und der meinte, gehen wir zum Türken, der gibt uns noch einen Fuffi dafür. Ne, zum Schächten halt. So.
Ach du Scheiße.
Und dann habe ich meine Eltern angerufen. Ich wohnte damals noch zu Hause. Wie alt war ich? 18, kurz nach dem Abi. Ne? Und dann bin ich nachts mit meinem Vater da eingebrochen und habe das Schaf geklaut.
Hast du heimlich in deinem Kopf die Melodie von Mission Impossible gesungen?
Ja, also, besonders, weil wir einen gleich...
Es
hätte noch besser gepasst, weil wir einen gleichfarbigen Pyjama anhatten. Wir waren beide in lila.
Nein, ihr hattet beide im Pyjama an?
Wir sind in einem lila Pyjama in eine städtische Einrichtung in Gelsenkirchen eingebrochen.
Wieso habt ihr das gemacht? Kannst du das eigentlich erzählen öffentlich? Ist das verjährt
mittlerweile? Ich glaube, damals war es krasser Diebstahl. Mittlerweile interessiert es, glaube ich, keinen mehr. So.
Ja.
Aber damals
weil
war es
schon...
Weil
das Lamm auch wahrscheinlich tot ist.
Ja, das Lamm ist mittlerweile... Paula ist 12 geworden, was schon ziemlich alt ist. Letztes Jahr gestorben an einem Hirnparasiten.
Ja.
Der Hirnparasit hat dazu geführt, dass sich immer nur noch im Kreis gedreht hat und dann umgefallen ist. Das war dann irgendwann kein Leben mehr. Also ich sag mal, ein Jahr lang kannst du das machen, aber ja, irgendwann wird das auch monoton. Ne?
Ja, klar. Kann die auch nicht die Richtung wechseln?
Nee, die hat immer nur links drehen, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls habe ich sie bis zum letzten, also sie lebte die letzten 10 Jahre auf einem Hof bei so Hippies.
Also dein Vater, um das mal zu erklären, dein Vater ist Lehrer, hat dich bei Wer wird Millionär korrigiert, aber empfand es als eine gute Idee, ein Lamm zu klauen.
Mein Vater ist eine coole Sau. Also okay. der macht, also wenn ich dem sage, so hier liegt ein kleines halbtotes Lamm und was machen wir da, dann klaut er das. Der war da völlig, also der kennt da auch, das war natürlich totaler Irrsinn, so, ne, nachts in so eine städtische Einrichtung einbrechen und ein Lamm klauen, ne, wie bescheuert das ist. Du kannst, also ein Lamm lässt sich auch gar nicht einfach so klauen.
Nee, ich glaube, das ist ziemlich tricky. Wie habt ihr das da rausbekommen?
In einem Kartoffelsack.
Wo habt ihr den Kartoffelsack her?
Von meinen Eltern.
Habt ihr den auch geklaut?
Wir hatten einen Kartoffelsack, da haben wir das Lamm reingesteckt und die Story ist, ich habe es auf dem Arm gehabt, wir fuhren nach Hause.
Ja. Yeah.
Und ich saß auf dem Frontsitz, mein Vater steuerte und ich hatte das Lamm auf dem Schoß in diesem Kartoffelsack und uns fuhren Bullen vorbei und guckten ins Fenster.
Und sehen?
sehen mich und meinen Vater in einem lila Pyjama mit einem Lamm auf dem Schoß, mit einem Kartoffelsack und die sind einfach weitergefahren. Weißt du mal, in Gelsenkirchen ist das noch nicht mal was Besonderes. Da läuft das unter Daily Problem so. Da ist es einfach egal. Die sind einfach weitergefahren. Das hat keinen
First World Problems.
Genau. Und mein Schaf war auch noch im Fernsehen danach.
Ach, kam dann irgendwie Vox oder RTL oder
Blitz
so?
Und Tough und ja. So. Ja, kein Scheiß. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich bin weiter zur Arbeit gegangen, weil mein Vater hatte einen Schüler, der in der Redaktion der Bild-Zeitung saß oder so. Als Schüler, Reporter oder frag mich nicht.
Ja, ja.
Und dann hat die Bild-Zeitung darüber berichtet. Verrückte Lehrerfamilie hat Lämmchen. Und dann war es auf einmal, stand auch ein Fernsehteam bei uns im Wohnzimmer, als ich nach Hause kam. Und der Typ von der Produktionsfirma war am geilsten, weil ich meinte, wen interessiert das? Und er meinte so, Titten und Tiere geht immer. Und dann war es wirklich so im Fernsehen, meine Eltern sitzen im Wohnzimmer und die konnten ja auch nicht erzählen, dass wir es geklaut haben. Nee. Deswegen mussten die in so eine
hanebüchene
Story
fragen.
Erzählen.
Und ja, wir haben es gefunden. Ja. Der Basti war spielen und kam mit einem Lamm wieder.
Ich habe mir verboten, in irgendwas davon vorzukommen, aber meine Eltern sitzen im Wohnzimmer und ein Freund von mir hat es gesehen, rief mich dann an im Fernsehen und meinte, Alter, deine Eltern sehen aus wie von einer Sekte. Weil meine Mutter hatte halt ein Schaf auf dem Schoß, mein Vater hatte den Boxer auf dem Schoß und dann redeten sie so einen völligen Mumpitz davon, dass sie das Schaf im Wald gefunden hätten oder auf einer Weide oder so, also völliger Irrsinn und sie hätten es dann einfach mitgenommen, weil sie halt totale Tierschützer wären und so. Weil du konntest halt nicht sagen, wir haben es der Stadt Gelsenkirchen geklaut, das wäre rein rechtlich ein Problem gewesen.
Ja, aber Moment mal, irgendwo muss doch dieser ursprüngliche Lammbesitzer, muss doch irgendwo gesessen sein und dann sein Schaf im Fernsehen, seine Paula im Fernsehen sehen und denken, Moment, das ist doch mein Lamm.
Der Lammbesitzer war der Chef meines Zivildienstes, wo ich keine sehr schöne Zeit mehr hatte, nachdem ich dann durch war. Ich bin da am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. So, ne? Also, es gab natürlich riesen Streit, wo ist das Lamm? Ich habe immer behauptet, ich hätte es nicht, bis der Fernsehbericht rauskam. Aber was sollten die machen? Die konnten ja jetzt nicht mit zwei Macheten bei uns zu Hause vorbeikommen, das Lamm noch nachschächten.
Ja, aber also. Anzeige oder irgendwie sowas?
Nee, es hat sich irgendwie erstaunlicherweise so also ich meine, es ging meinem Chef, glaube ich, hauptsächlich darum, das Vieh loszuwerden. Und das war der humanste und angenehmste Weg, wenn der Zivi es zu Hause aufzieht. Und das war auch ganz cool. Ich bin mit dem Lamm wirklich auch spazieren gegangen in der Innenstadt und so. Ich bin mit bei H&M rein. Die war stubenrein. Das war total strange. Du kamst bei H&M rein und mich fragte einer, was soll denn das? Ich sage, ich bring die Wolle vorbei.
Aber mit dem... So, das heißt, du bist mit dem...
Wie absurd. Du glaubst mir die Scheiße nicht, ne?
Doch!
Das ist wirklich passiert.
Nein, das Schlimme ist, ich traue es dir zu 100% zu, Bossi. Ich traue es dir zu 100% zu, dass du sowas machst. Ja. Das heißt, du läufst mit einem Lamm, hattest du dann auch eine Leine?
Paula ging direkt hinter mir.
Du
brauchst keine Leine. Die ging. Also wenn ein Lamm auf dich geprägt ist, ist das 100-mal krasser als ein Hund. Die geht nicht weiter als einen Meter weg. Das Problem an dem Lamm ist, Schafe sind im Allgemeinen nicht sonderlich kluge Tiere. Mhm. 2 Tage dauert es, dann hat es dich vergessen.
Ja.
Und ich meine, komplett vergessen. Ich habe das auf diesem Gnadenhof abgegeben, bin eine Woche später hingefahren, die hatte keinen
Schaden. Die wusste nicht mehr, wer du bist. Ach du Schande.
Das war sehr traurig für mich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich bei Städtentime mal über meine
du musst das Mikro
Sodomie-Geschichten nähern. Auspacken würde.
Ja, welche Sodomie-Geschichten? Entschuldigung, ich meine, dafür hast du doch Paula viel zu sehr geliebt,
ja.
Um mir sowas anzutun.
Das sagst du. Sie war meine erste Freundin.
Weird. Wer wird Millionär? Saßt du dann da, du kamst auf eine Frage, wo du die Antwort nicht mehr wusstest, hast deinen Dad angerufen, der ein Telefonjoker war. Dein Dad ging ran. Ich meine, zu dem Zeitpunkt warst du ja schon ein Star, muss man ja sagen. Ne? Also du warst bekannt als der Lammwächter von Gelsenkirchen, Held der Zivis. Du hattest, also ich kann mir schon vorstellen, dass du eine lokale Prominenz hattest dadurch.
Ja,
ich meine, du bist der einzige Typ, der mit einem fucking Lamm durch die Innenstadt läuft.
Das Lokalprominenz, du meinst als geistig Gestörter, der mit einem Zuchttier spazieren geht.
Ja.
Ja, ja. Das war ich definitiv in Gelsenkirchen.
So, und dann kam dein Dad bei Wer wird Millionär? Mhm. Und ich habe die Situation nie gesehen.
Okay.
Aber was ist dann passiert?
Ich hatte vorher mit ihm abgemacht, dass er, wenn er dran geht, ich ihm die Frage stelle. Die Frage war, die Renaissance ist die Wiedergeburt, ... Jetzt kannst du natürlich als Bildungsbürger und kannst du sofort beantworten, oder Maxi?
Ja,
du, die Renaissance ist, also ich gebe dir die Auswahlmöglichkeiten, Antike, Mittelalter, Gotik oder Barock.
Oh, weiß ich nicht.
Das war's schon?
Ja.
Mehr nicht?
Ja.
Willst du mal raten?
Nö.
Oh.
Ich hätte Antike gesagt, aber...
Das wäre richtig gewesen. Ich habe Barock gesagt und das war nicht richtig. Dann habe ich ihn angerufen. Ich hätte ihm halt gesagt, okay, hör zu, ich bitte dich hör die Frage, gib die Antwort und dann können wir noch quatschen, so, ne? Weil das halt immer das Unangenehme ist, wenn du Leute bei diesem Telefonjoker siehst, die erst noch fragen, wie geht's Tante Hetti und ist eigentlich alles okay zu Hause und geht's euch gut und so. Und erst ging er nicht ans Telefon. Es ist wirklich genauso, wie du es aus dem Fernsehen kennst. So, ne? Also es schellt das Telefon und du hörst diesen Herzschlag über dir. Genau, du hörst dieses... Genau das. Das ist wirklich so.
Ja, ja.
Und du sitzt da und schwitzt dir die Scheiße aus dem Leib, weil du denkst, warum geht der nicht ans Telefon? Und er ging nicht ans Telefon, weil er nicht wusste, wie man das Handy bedient. Er hat es einfach nicht angekriegt. So, ne? Er ist völlig hektisch geworden und er ist auch davon ausgegangen, die hatten ihm gesagt, es wären mehrere... Also es würde so schellen mehrmals. Es hatte aber einen durchgehenden Klingelton und dann hat er gar nicht erst versucht, dran zu gehen. Weil er dachte, das kann nicht der ja auch sein, wenn das einen durchgehenden Klingelton hat. So denkt mein Vater. Und als er dann drangegangen ist, ist er
der... Der meint also, derjenige, der ihn anruft, bestimmt den Klingelton, ja, der auf seinem Handy ist.
In der Welt meines Vaters ist das so. Okay. Es war ein Handy von RTL. Ne? Und als er dann drangegangen ist, habe ich ihm die Frage gestellt, er hat Antike gebrüllt und einfach aufgelegt.
Sofort. Antike!
Antike, bam!
Bam!
Nach drei Sekunden. Ja. Die Leute haben gelacht, Jauch musste lachen, mir war es peinlich.
Ja, und natürlich.
Dann haben wir halt darüber gesprochen, wie das so ist, ein Lehrerkind Stufe 3 zu sein.
Lehrerkind Stufe 3? Warum Stufe 3?
Mutter in der Grundschule, Vater im Gymnasium Lehrer und mein Onkel war der Direktor.
Boah!
Düster, boah, ne? Ja, das war auch nicht schön.
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich stell mir Lehrer nicht als nette Menschen vor.
Alle?
Ja, alle.
Generalisieren?
Ich bin da rigoros. Generalisieren, das auf Differenzierung basiert.
Ich hab viele Nette kennengelernt, nur nicht in meiner Schulzeit. Erst danach.
Ja,
bedeutlicherweise erst danach.
Ich hab auch mittlerweile coole Lehrer kennengelernt, nur unterrichten tun die mich nicht mehr. Das ist halt ganz...
Wie war deine Schulzeit?
Boah, mir ging die total auf den Sack. Ich fand's ganz schlimm.
Lehrer, Schüler, alles?
Nee, generell alles.
Alles?
Alles. So, das lag halt daran, weil ich halt nie irgendwie einen Zugang zu irgendwas gefunden habe. So, ne?
Also zu gar nichts?
Zu gar nichts. Nee.
Warum? Weil Counter-Strike nicht unterrichten, oder?
Wo ich gut war, Geschichte war ich gut. In Geschichte war ich gut. Mathematik hat es dafür ausgeglichen, da war ich scheiße.
Du hast gerade auch Antike richtig geraten. Das ist ein Indiz für dein Geschichtswissen.
Das Ding ist, wir hatten da so, kennst du PCB, das Fach PCB?
Das gibt es nur in Bayern, glaube ich.
Physik, Chemie und Biologie, das ist PCB. Da
das
hat man
klingt
quasi
wie eine Atomwaffe.
Man hat quasi drei Fächer in eins gequetscht, so, und das denselben Lehrer unterrichten lassen. Das heißt, ein Lehrer...
Der war nur eine Sache konnte davon, ne? Der
musste, sagen, ja, und nein, der Sportlehrer...
Also der halt gar keine Sache davon konnte.
Musste halt dann Physik, Chemie und Biologie unterrichten und der stand halt dann da vorne und hat sich halt... ich sag mal so, der Tageslichtprojektor war sein Prompter, ne? Das war so das, der hat halt immer die Folie drauf, da immer abgelesen. Und das Problem ist, ich hatte schon immer ein Problem mit Autorität, schon immer. Und deswegen saß ich da und dachte mir so, was für ein Vollidiot. Was für ein absoluter Versager dieser Mann ist. Ich war halt echt knallhart in meinem Hirn. Voll.
So. Meine Meinung über Sportlehrer ist da auch nicht viel abweichend. Allerdings habe ich nie welche erleben. Also normalerweise hatte bei uns der Sportlehrer immer nur so ein Alibi-Fach nebenbei. So Erdkunde 2 Stunden die Woche. Also 38 Stunden Kinder quälen,
also
mit Ballonseide.
Keine,
und
wie Dieter nur sagte, keine Fächer Hobbys.
Ja, das beschreibst du. Also immer so ein schnauzbärtiger Mann in Ballonseide, dessen Haupthobby es war, Volleybälle in die Gesichter von dicken Kindern zu werfen.
Ehrlich?
Das war glaube ich, die Einstiegsvoraussetzung, wenn du bei uns Sportlehrer
warst. Ich hatte einen Sportlehrer, deswegen ging mir meine Kindheit in Bayern so auf den Sack, denn alle alten Leute, die ich da getroffen habe, haben mir erklärt, dass es früher besser war. Ja? Also das war so, also jetzt nicht früher, sondern halt, als sie jung waren. Das meinen ja die Leute. Wenn Leute sagen, früher war alles besser, als ich noch jung war, das meinen ja die Menschen eigentlich.
Das kann niemand behaupten, der jemals mit einem 56K-Modem ins Internet gegangen ist.
Nein, heute ist es viel geiler. Und der Typ war jede Sportstunde damit beschäftigt, uns zu erklären, warum die Jugend vor die Hunde geht. Ja? Warum alle Jugendlichen nur noch fette, faule Missgeburten sind. O-Ton, O-Ton, O-Ton.
Das Wort O-Ton, Missgeburt?
O-Ton.
Das kann man noch als wertfrei durchgehen
lassen. Ja. Ich meine, inwiefern? Geburt mit besonderen Talenten? Was willst du da sagen? Und das hat der uns halt immer wieder erklärt. Und der Typ hat halt irgendwie, keine Ahnung, wie war das nochmal? Der war ein Sportfanatiker und die Klassen, die er irgendwie vor 10 Jahren oder so hatte, ja, die waren irgendwie in Berlin bei der deutschen Schulmeisterschaft und konnten Flickflack und waren fit und konnten richtig. Und
Olympiade 33.
Olympia, genau. Und waren richtig fit und super und toll. Und das war kein Nazi-Typ, ne? Also nur damit man das mal, ne? War überhaupt nicht, glaube ich. Und da hat er uns mal Sportstunde freigenommen und uns ein Video gezeigt von der deutschen Schulmeisterschaft, wo seine Klasse mitgemacht hat. Und da haben wir gewonnen! Da haben wir gewonnen! Und jetzt schaut's euch an, jetzt sitzt ihr mit euch da im Chemieraum und muss euch erklären, wie man ein Sit-Up macht!
Kruzifix! Ich weiß gerade nicht, was gruseliger findet. Das, was er sagt oder dass du Bayerisch sprichst. Ja. Ich hatte noch nie Bayerisch sprechen gehört. Ich glaube, meine Vorhaut hat sich gerade komplett in meinen Körper zurückgezogen. Sehr fürchterlich. Der ganze Penis ist weg.
Ja. Ja, ich habe dich zur Frau gemacht.
Guckt's euch an. Ich kann's gar nicht, das ist ja geil.
Lass es bitte.
Obwohl es stimmt, glaube ich, wirklich, dass die Kinder früher, also jetzt vor Gameboy und so, weißt du, ja, in den 70ern, als
natürlich
sie noch
waren
nichts
die
hatten,
fitter.
Die waren fitter.
Natürlich waren die fitter. Die mussten
Tim Thaler und
die
so.
Mussten in dem Wald Pilze sammeln, Basti. Natürlich waren die fitter. Die mussten ums Überleben, die mussten Lämmer erlegen.
Wir sprechen ja jetzt nicht von Hänsel und Gretel, aber ich meine so die Kinder in den 70ern, weißt du, die so 10 Stunden am Tag auf dem Bolzplatz.
Ja.
Ich wurde zum Fußballverein gefahren, habe dann eine halbe Stunde trainiert, bin beleidigt nach Hause gegangen. Ja, so.
Ich war auch mal beim Fußballverein, Torwart.
Ich war auch Torwart. Ja. Warst du auch Torwart? Ich war bei einem Spiel des TuS Rothausen gegen den TuS Unkendorf, war ich Torwart.
Ja.
Und wir haben 24-1 verloren. Es gibt allerdings die Sage, dass ich während des Spiels kacken gegangen bin. Ich habe nämlich die Regeln nicht verstanden. Aber
wie, die Regeln nicht verstanden?
Aber ich hatte nie Wettkampf.
Regel Nummer 1, Harndrang nur außerhalb der Spielzeiten.
Ich bin auf jeden Fall auf Klo gegangen. Angeblich gab es in der Zeit, in der ich nicht im Tor stand, weniger Tore für den Gegner. Also es war eigentlich, ich habe, glaube ich, mehr Tore für den Gegner gemacht in der Zeit, als ich da war. Okay. Also, ich habe sie noch so reingelenkt. Ich war echt scheiße. Ich war aber in jedem Verein Sportscheiße.
Ich habe immer so Momente, ich wurde mal aufs Feld gerufen und habe dann irgendwie einen Pass bekommen und irgendwie habe ich da so einen doppelten, dreifachen Übersteiger gemacht, ja, wo ich selber keine Ahnung habe, wie ich das gemacht habe, aber dann habe ich halt 3 Leute aus Versehen ausgespielt.
Und du bist heute noch eine Legende in dem Verein.
Ich bin noch eine Legende in dem Verein. Der ahnungslose Gstettensauber, ja. Der irgendwie Ronaldo ist, selber aber nicht weiß, dass es ist, ja. Und dann habe ich halt tatsächlich ein Tor geschossen.
Als Torwart?
Weil niemand wirklich gecheckt hat, wie ich das gemacht habe. Und die Leute sich kaputt gelacht haben, weil sie an meinem Gesicht sehen konnten, dass ich es selber nicht glauben kann, dass ich da gerade ein sportliches Wunderwerk vollbracht habe.
Aber ist das nicht schön? Ein kurzer, göttlicher Moment, so ein Funke, weißt du, der so kurz...
Der deprimiert mich aber nur.
Aber der Funke, der dann direkt wieder weg ist. Ja, ich meine, Ronaldo wacht jeden Morgen auf und die Funken sprühen und du hast diesen einen Funke und du weißt aber nicht, wie es kam. So.
Ja,
als wenn du ein Gedicht schreibst, das so unfassbar weltbestimmt toll ist und danach nur noch Pipi-Kaka-Scheiße.
Ich habe immer Angst, wenn ich neue Comedy-Nummern schreibe, dass das die beste Nummer wird.
Ich habe eher Angst, dass es die schlechteste wird. Schau doch mal, guck mal, es gibt ja dieses Phänomen des Mojos. Ne? Kennst du das Mojo? Dass wir alle nur ein bestimmtes Maß an Mojo haben.
Ja, ja, dass du nur eine kreative Energie hast, die begrenzt ist. Genau. Und
guck dir, ganz einfach, sag mir einen Gegenwartskünstler, der seit 40 Jahren auf der gleichen Qualität Kunst schafft. Sei es jetzt ein Musiker, ein Comedian, ein Filmemacher.
Nur Mittermeier?
Nicht auf, also...
Grönemeyer? Ich meine, wenn du drauf stehst.
Ja, Grönemeyer ist schon ein Beispiel, wo ich sage, okay... Ich finde die alten Sachen trotzdem stärker. Das ist wie bei den Stones, weißt du, die spielen 40 Jahre, aber trotzdem wollen alle Painted Black hören.
Ja, das Ding ist, bei den alten Sachen warst du auch noch stärker.
Meinst du jetzt nicht in meinem Material? Im Saftsack?
Nein, nicht im Material. Im Alter meine ich.
In meiner Wahrnehmung.
Ja.
Du glaubst einfach, dass die Wahrnehmung des... Aber es ist doch auch so, wenn neue Leute jetzt... Sagen wir mal, ich würde meinem Sohn, ich habe keinen, aber ich würde jetzt Otto die Rolling Stones vorspielen. Ich würde dem alle Stones-Platten der letzten 30 Jahre vorspielen. Dann würde sehr wahrscheinlich mein Kind sagen... mach nochmal Painted Black an oder mach nochmal Satisfaction an. Genau, keiner würde sagen, nein. Oh, leg doch mal die Wut und Orange ein.
Das würde ich nicht nochmal sagen. Ich meine, es gibt heute genügend Leute, die wirklich glauben, dass Star Wars Episode 2 der beste
nein!
Star
Wars-Film ist. Das gibt es nicht, Maxi. Es ist auch Konsens, dass es nur 3 Indiana Jones-Teile gibt. Ja. Der vierte wurde leider nie gedreht, weil Harrison Ford nicht konnte. Aber
wenn du jetzt die Kinder, die in der Zeit, als die neue Trilogie kam, groß geworden sind, und wenn du die jetzt fragst, die finden die ganz okay. Die verstehen die alten Filme gar nicht mehr. Die sehen so, warum sieht das so scheiße aus?
Ja, das hat aber was, das hat ein bisschen was mit technologischem Fortschritt und so zu tun.
Nein, das hat damit zu tun, welchen Dingen du als erstes ausgesetzt wirst. Damit hat das was zu tun.
Du meinst, wenn man heute mit Nicki Minaj aufwächst, kann man die Beatles nicht mehr wertschätzen danach?
Doch. Wir reden ja aber vom selben Künstler.
Okay.
Wir reden ja vom Katalog eines Künstlers.
Aber es ist doch einfach, es fühlt sich doch oft so an, egal wen du dir nimmst, dass das sich anfühlt, als wenn die künstlerische Batterie eines Tages leer gelaufen
wäre. Das hat aber was mit dir zu tun und nicht mit dem Künstler. Ich glaube, das hat wirklich, in vielen Fällen hat das etwas mit dem Konsument zu tun und nicht mit dem Künstler. Der Künstler macht einfach, was er macht. Ja. Ich meine, bei mir ist es genauso. Ich habe jetzt 9 TV-Total-Sets, ja, und für jeden anderen ist das und das Set das Beste. Ja, also.
Ich fand alles schlecht.
Ja, danke sehr. Aber zum Beispiel jetzt beim Aktuellen gab es ganz viele, boah, du hattest aber auch schon bessere, und dann sagen andere, boah, das war das Beste überhaupt. So, das gibt's nicht. Also.
Ich glaube auch nicht, dass du jetzt schon in einem Zustand bist, wo man von verbrauchtem Mojo sprechen kann.
Ich glaube, bei Comedians ist das auch nicht so.
Vielleicht ist es bei Comedians auch wirklich nicht so, weil da auch die. Weil du dich als Comedian theoretisch immer wieder an neuer Aktualität hochziehen kannst.
Ja, klar.
Aber die Stones oder solche Bands oder auch Bob Dylan, den ich verehre, verlieren irgendwann den Zugriff zum Zeitgeist. So. Es wirkt irgendwie alles oll und muffig, wenn du es hörst. Oder wenn es dann auf neu getrimmt ist, du hörst die neuen U2-Sachen an oder so, dann wirkt es anbiedernd.
Das ist aber.
Oder Coldplay. Oh, Coldplay, was für tolle Platten die gemacht haben. Ja. Heute ist es. Das ist, als wenn Rihanna auf eine Disco-Kugel furzt. Das ist die Hölle auf Erden. Das will kein Mensch hören.
Ja, außer
die 14-Jährigen heute, oder?
Die 18 Millionen Menschen, die Platten kaufen von denen?
Ich sag ja nicht, dass Kommerz und Qualität sind nun wirklich noch nie in irgendeiner Weise eine hohe Korrelation gewesen, Maxi. Also ich meine, die größte Scheiße verkauft sich am besten.
Ja.
Aber wenn du auf das Övre eines Künstlers schaust, ist es oft so, dass es ein Hoch an einer Schaffensphase gibt, meistens am Anfang oder so kurz nach dem Anfang, und dann ein dauerhaftes Abfallen in Regionen. Schau dir Spielberg an. Spielberg ist das beste Beispiel.
Ja, aber der letzte für den Film, der soll ja auch sehr gut gewesen sein. Der
Bridge
ja
of Spies, ja, den keiner gesehen hat.
Der soll auch wieder sehr gute Kritiken gekriegt. Ja, Entschuldigung, mein dann, Lieber.
Ja,
Moment,
ja.
Ich muss einhaken. Du sagst gerade, den keiner gesehen hat. Wer hat gerade gesagt, dass Kommerz und Qualität nicht einhergeht? Du kommst gerade mit einem Kommerzargument. Oh, der Film, den keiner gesehen hat. Das sagt nichts über die Qualität aus. Auf Metacritic. Weiß nicht, wie viel der da hat, ne? Aber
73.
Keine Ahnung, aber der soll gut sein. Ich habe ihn nicht gesehen, was ein Problem ist, aber ich glaube nicht, dass man
Spielberg
das so...
Spielberg hat einfach bei mir hat es einfach verspielt. Sowas,
ja, bei dir.
Ja, aber auch bei allen anderen, auch alle meiner Generation. Als ich habe mit einem Freund in Indiana Jones 4 gesessen, der hat geweint neben mir. Der hat geweint. Ja, ich dachte, der hätte eine Nachricht auf dem Handy bekommen, dass seine Oma gestorben ist. Der hat geweint. Weil das war, als wenn Spielberg und George Lucas seinen Jugendheld vergewaltigen würden. Es gibt so eine South Park-Folge, weißt du, wo Indiana Jones reinkommt und gefistet wird.
Ja.
Ja, und das ist
von
exakt
von Spielberg so. Und von Lucas.
Genau,
und
so war das, weißt du, und seitdem könnte George, also die können es nicht mehr rumreißen. Also da müsste Indiana Jones 5 kommen, müsste mich aus den Socken blasen. Hm. Allerdings ist es natürlich auch ein perspektivisches Problem. Umso älter du wirst, du kannst nicht mehr mit der gleichen, mit dieser kindlichen, unfassbaren Begeisterung Star Wars 1 sehen, wie damals, als du ihn das erste Mal gesehen hast, 1989 oder so. Das funktioniert halt nicht. Ne? Also ich weiß noch, wie ich als 6-7-Jähriger das erste Mal Indiana Jones gesehen habe. Ey, mein Vater musste mich vom VHS-Rekorder wegziehen. So. Ich konnte nicht mehr. Ich musste das nochmal sehen. Und heute sehe ich die und ich fühle mich unterhalten und ich erinnere mich daran. Aber ich kann mich nicht an einen Film der letzten 10 Jahre erinnern, wo ich mit dem gleichen inneren emotionalen Investment drin saß.
Deswegen glaube ich auch nicht, dass es etwas mit dem Künstler zu tun hat, sondern glaube ich, hat es halt wirklich auch mit dir. Also ich glaube einfach, dass sich der Mensch so ändert und dass sich auch das Konsumverhalten so ändert und die Art, wie man Dinge wahrnimmt. Mir fällt das immer wieder so krass auf bei Richard Pryor. Ne? Also wenn du dir heute Richard Pryor anguckst, dann denkst du dir so, ja gut, ne, ist halt ziemlich Standard. Ne? Wenn du dir aber überlegst, dass der das vor 40 Jahren gemacht hat. Vor 40 Jahren war Richard Pryor wirklich Avantgarde, ganz vorne, der Wahnsinn. Ja, nur jetzt, wo die Zeit vergangen ist und er leider, leider tot, wirkt das halt nicht mehr so krass, weil halt Zeit vergeht, neue Sachen kommen auf den Markt, verändern den Geschmack, Geschmäcker verändern sich, entwickeln sich.
Ja, aber so. Es gibt doch Sachen, die zeitlos sind. Ne? Also auch der Humor ist ein gewisser, also ich kann auch genau, ich kann über, von wann ist das, 84, über Delirious von Eddie Murphy heute noch extrem lachen.
Du, ich finde Eddie Murphy null witzig. Null.
Du findest Delirious schlecht?
Ich finde Delirious und Raw nicht lustig.
Findest du nicht lustig?
Ich finde es nicht lustig.
Okay.
Ich gucke mir das an und ich verstehe den Hype und ich verstehe, warum so viele Leute den krass finden. Aber der hat auf mich nie
Ich meine, er hat einen roten Latexanzug an. Ne?
Ja.
Und er redet nebenbei ungefähr 20 geil. Minuten über AIDS und Homosexuelle, was 1984 durchaus noch Comedy-Thema war.
Ja, ja. Gedacht, aber, nein, es ist heute auch noch Comedy-Thema.
Ja, aber du würdest es so heute nicht mehr verarbeiten.
Das schrecklich gealtert, einige Sachen.
Ja, du sitzt, ich habe das gesehen, ich habe da gesessen.
Das geht halt, also ich kann ihn halt auch nicht mehr gucken, weil sobald jemand irgendwie, ich sag's jetzt mal, Faggot sagt, schalte ich aus, das interessiert mich dann einfach nicht. Das finde ich einfach furchtbar.
Gut, aber es ist ein Teil seiner Zeit.
Natürlich.
Ne? Also Zeit war
so, und jetzt auf einmal wirst du kontextsensibel. Auf einmal berücksichtigst du Kontext, berücksichtigst du Umstände. Deswegen, als die ersten Beatles-Sachen rausgekommen sind oder so, oder
bloß die ersten Stones-Sachen,
das war eine komplett andere Zeit. Das war weltverändernd, als das rauskam. Ja? Heute ist es einfach eine andere Zeit. Heute releasen diese alten Kracher ihre neuen Sachen in ein neues Umfeld, wo halt die Zeit einfach ein bisschen anders ist. Es sind immer noch die Stones, es sind immer noch die Leute, die das gleiche Zeug machen wie vor 40 Jahren. Das, was sie an die Spitze gebracht haben, wo sie ja nach wie vor noch sind. Also die spielen ja immer noch Stadien, wie blöd, ja. Und deswegen glaube ich einfach, dass sich die Gesellschaft verändert und der Künstler wächst halt mit, nur das wirkt halt anders. Ich glaube, dass sich dann die Werke schon verändern.
Ich glaube auch, dass sich die Werke verändern. Ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht generalisiert gesagt, dass jeder Künstler, der 30 Jahre auf dem Markt ist, nur noch Scheiße produziert. Das war nicht meine Aussage. Es ist nur oft zu erkennen, dass du so, oder du hast das Gefühl, zumindest als Empfänger, ne, ob es jetzt bei Musik, Film oder sonst was ist, dass es immer so eine Hochzeit gibt. Oder weil ich habe die Beatles nie erlebt.
Ne? Ja. Also
ich kann mir den gesamten
Setup. Und mir gefällt von den Beatles fast gar nichts. Fast gar nichts gefällt mir.
Wir müssen es leider jetzt abbrechen. Das wäre der Moment nix. Bei einem Date, so, weißt du, wenn ich mit einer Frau ausgehen würde und die würde sagen, würde so einen Satz sagen, ich würde aufstehen.
Ja, weil du auch nicht auf Frauen mit Haltung und Courage stehst. Ne? Das ist natürlich klar.
Ich stehe auf Frauen mit Geschmack. Wenn eine Frau sagt, ich höre alles, das ist das Schlimmste.
Das ist das Schlimmste.
Das ist das Allerschlimmste. Ja, dann möchte ich immer hingehen und möchte irgendwie kroatische Schuhplattlermusik auf einem Akkordeon vorspielen und sagen, Hörst zwei Stunden lang.
Hörst.
Das ist das Allerschlimmste.
Du haltungslose Bitch, du!
Du kannst doch nicht ernsthaft sagen, dass dir vieles der Beatles nicht gefällt.
Natürlich kann ich das sagen. Das ist mein persönlicher Geschmack.
Ja, aber das ist einfach falsch. Man kann ja aber, Geschmäcker sind verschieden, aber es gibt auch Sachen, die sind tendenziell einfach falsch.
Jetzt sehen wir mal an, den größten Vorteil, den die Beatles haben, ist, dass es sie nicht mehr gibt. Ja? Weil dann hätten die nicht mehr Alben machen können, die dir nicht mehr gefallen. Verstehst du?
Wahrscheinlich richtig. Wahrscheinlich, so. Sie sind von ihrem frühen Tod erlöst worden. Das ist,
deswegen das Schlimmste, was Kurt Cobain hätte passieren können.
Wäre alt zu werden. Wirklich, ich bin ein riesen Nirvana-Fan. Also ich habe wirklich alles und habe auch die Originalplatten.
Ich finde Pearl Jam besser.
Auch von Pearl Jam habe ich viel, aber Nirvana ist schon so der heilige Gral für mich, zusammen mit den Beatles. Auch wenn das totaler Kommerz ist und wenn du das sagst, ist ja irgendwie so, als wenn du sagst, ich mag Picasso, weil alle mögen Picasso, weißt du, und jeder mag
ich
die Beatles
Picasso
und jeder.
Immer scheiße.
Oh mein Gott, Maxi. Ein sehr talentierter Mann, darüber reden wir ein andermal. Jedenfalls, wenn du die Nirvana-Sachen nimmst und hörst dir die heute an und dann denkst du dir, okay, wenn heute Kurt Cobain noch leben würde, und würde dann wie Coldplay eine Kollabo mit Rihanna und Beyoncé rausbringen.
Mhm.
Ey, wirklich, da war jede Schrotflinte es wert, genommen zu werden.
Ja, gut, klar. Nehmen wir mal an, er hätte überlebt und er gehört dann so zum Pop-Inventar, ne? Und featured mal mit dem und dem. Genau, und dann
so der traurige. Hallo, als letztens Paul McCartney mit Rihanna und wer war das mit Eminem und Rihanna? Ich weiß es nicht.
Kanye, glaube ich.
Kanye, genau.
Kanye West.
Und wirklich dann 15-Jährige fragten oder sagten, das wäre ja nett, das kann je noch so einen unbekannten Künstler auch noch mal auftreten lassen in einem seiner großen Songs, wo du dann als 30, 31-Jähriger sitzt und dir die Pulsadern öffnen möchtest, wenn du sowas nur liest. Paul McCartney hat wahrscheinlich Pech gehabt, so alt zu werden, weil er gerade in der Phase ist, ich meine, der Mann ist ein Genie, ein Freund von mir hat mir mal ein Bild geschickt, der ist ein wahnsinniger Paul McCartney-Fan, wo Paul McCartney vorm Papst steht. Und er schrieb drunter, da hat der Papst eine Audienz bei Paul McCartney. Yeah. Also der ist ein Genie, aber er lebt zu lange, um seine eigene Kunst im Nachhinein nicht zu zerstören durch so eine Scheiße. Kein Mensch möchte eine Kollabo zwischen Kanye West und Paul McCartney hören. Niemand. Ja,
aber ist doch egal. Er ist Paul McCartney. Er kann machen, was er will.
Ja, aber das es ist, als wenn er sich seine Platten nehmen würde, okay, und einen Haufen drauflegen würde.
Ich möchte jetzt, dass du für den Rest deiner Karriere nur noch Lehrerkind-Sachen machst.
Es geht
Verstehst
nicht.
Du, was ich meine?
Ja.
Du darfst den Künstler nicht zum Gefangenen seines Werks machen. Wenn du so viele alte Lieder von Paul McCartney magst, dann ist das dein Problem, nicht seins.
Ich glaube, Paul McCartney hätte allgemein ein geringes Problem mit meinen musikalischen Vorlieben. Und du hast recht, aber es geht ja immer um den Nachlass, weißt du, es geht ja um das, was bleibt zurück, so, ne? Und Paul McCartney tut offensichtlich alles dafür, im Moment, um sich einer modernen Musik anzubieten, mit der er einfach nichts zu tun hat. Das ist Paul McCartney, der soll einfach tolle Musik machen, so. Der soll nicht mit Kanye West Rap-Alben aufnehmen, das will einfach niemand. Das will wahrscheinlich nicht mal Paul McCartneys Familie, das ist einfach unangenehm für alle Beteiligten.
Gut.
Das ist so, als wenn jetzt Bono nächste Woche sagt, wir machen jetzt eine Doppelplatte mit den Amigos. Das ist einfach unnötig.
Boah, das würde ich so feiern. ich würde das feiern, weil ich dann endlich wüsste, die Apokalypse ist da.
Die Amigos und Bono gemeinsam. Und im Hintergrund steht Kanye West und Paul McCartney und spielen was auf der Ukulele.
Und vor allem ein Lied von Rihanna und Paul McCartney. Du hörst Paul McCartney nicht. Du hörst
ihn geil,
nicht.
Du hörst ihn nicht, weil er spielt Gitarre.
Ja.
Weißt du, da denkst du, okay, das ist einfach schlimm. Ich finde das schlimm. Ich kann nachvollziehen, wenn Leute das sehen wie du. Ich finde auch, das ist die weitaus weniger engstirnige Variante, Dinge zu sehen.
Total. Deine Sicht ist 100% deutsch.
Ist eine Katastrophe.
Super deutsch, spießig, reaktionär, langweilig.
Oh, jetzt sei nicht so unfair.
Ich bin nicht unfair, ich bin einfach klar.
Ich bin Fan von Menschen und ich schätze deren Kunst.
Okay.
Und es tut mir weh zu sehen, wenn die sich selbst demontieren.
Nein, nein.
Doch.
Du hast einen Ausschnitt von Menschen, den du magst und du liebst diesen Ausschnitt, deren Werk so sehr, dass das dein Ideal ist und du möchtest, dass Menschen gerne sterben, damit sie diesen Ausschnitt, den du so verehrst, nicht beschmutzen. Das willst du.
Gut, ich habe um die Umwege herum eben Paul McCartney
du willst, dass Paul McCartney stirbt. Du willst, dass er tot ist.
Also
Paul McCartney, verdammte Scheiße. Ich habe zu deinen Liedern das erste Mal Sex gehabt, ja? Stirb bitte, weil sonst versaust du mir das.
Nee, das war...
Das
war
sagst du.
Nee, da müssen die Venga Boys sterben.
Gott, die Venga Boys waren auch so eine Katastrophe,
wie alt bist du nochmal? 26?
27.
27. Das heißt, 4 Jahre trennen uns noch. Ich bin Bravo Hits Generation 4.
Nee. 4 Jahre trennen uns noch. 4 Jahre trennen uns immer. Es ist nicht so, dass du aufhörst zu altern. Das ist...
So wie Paul McCartney, meinst du, wenn ich dann nur noch Platten mit unbekannten Künstlern mache. Nee, ich bin mit dieser Eurodance-Scheiße noch aufgewachsen. Nicht, dass ich sie gekauft oder gehört hätte, aber sie war omnipräsent in meinem Leben. Weißt du, wenn du 92, so 9 Jahre alt warst, dann war sowas wie, ey, yo, Captain Jack oder Mr. President, das war Kulturgut in meiner. Weißt du, da warst du der Coolste, wenn du die neue Bravo-Hits hattest. Heute gibt es das Bravo-Hits überhaupt noch?
Bestimmt. Irgendwo.
Aber nur noch digital.
Irgendwo auf einem Torrent-Server.
In einem Torrent-Server gibt es die Bravo Hits 700. Und da ist immer noch Ayo Captain Jack drauf.
Aber solche Alben und Compilations sind ja komplett für den Arsch eigentlich, jetzt wo es Spotify gibt.
Ich halte Spotify für die größte Erfindung seit geschnitten Brot. Also das ist, ich weiß, dass die Musikindustrie
am Stück...
Und
Paul McCartney wird dir leider nicht recht geben.
Ja, weil er ist auch der Einzige, der da nicht drauf ist mit den Beatles. Also,
ja.
Wen gibt es bei Spotify nicht?
Aber
es gibt Metallica nicht, es gibt Paul McCartney nicht.
Ich glaube, die Ärzte gibt es auch nicht.
Die Ärzte gibt es nicht, aber die gibt es ja auch nirgendwo. Also die Ärzte machen ja jetzt Schlager. Darf ich das sagen? Ohne Scheiß. Hast du dir die letzten... Ich finde die Jungs super. Ich finde, das sind super sympathische Künstler. Ich finde das, was sie geschaffen haben. Ich meine, hallo. Schrei nach Liebe ist letztens Platz 1 der besten deutschen Songs aller Zeiten geworden.
Ja.
Muss man nicht unterschreiben, aber ist ein sehr guter Song.
Ja, gut.
Aber was die Ärzte in den letzten Jahren an Output hatten, genauso wie die Hosen, das ist 1A Volksgartenschlager. Das ist Horror auf Beinen. Ich finde, das ist Folter, mir sowas anzuhören wie an Tagen wie diesen, weißt du, wo jeder noch zurückgebliebene fünf Hirnzellentyp im Vollrausch das noch grölen kann. Das ist doch, ich kann nicht nachvollziehen, wie so große Künstler wie die sagen, das ist jetzt die Mucke, die wir releasen wollen. Weil den Hosen wird es gut genug gehen, so, weißt du. Also ich sag mal, der Campino, der muss sich jetzt nicht mehr Sorgen machen, ob er die Doppelhaushälfte auch ohne Günther Jauch
bekommt.
Und trotzdem hauen die so Songs raus, wo du einfach nur so in Schamesröte davor stehst und sagst, zeig das mal den Hosen von 1995. So.
Ja, das ist auch wieder so dieses Ding. Ich meine, die sagen, boah, die alten Sachen waren besser. Ja, dann hör dir doch die alten Sachen an. Die gibt's ja.
Ja, aber ich möchte ja die aktuellen Künstler erleben.
Ja.
Wenn es die noch gibt.
Ja, also, aber das sind halt die aktuellen. Das machen sie halt gerade.
Aber glaubst du, dass die komplett dahinter stehen? Also, dass die sagen, yo, das ist der geile, heiße Scheiß?
Das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Campino da auf seinem Weltverbesserungstrip ist und da irgendwie einen Song released, dass dann seine Band irgendwie sagt so, ah, Digga. Aber ich glaube, die sind an dem Punkt, wo es einfach offiziell egal ist.
Ja, wahrscheinlich. Ja, also sie haben ihren kommerziellen Höhepunkt erreicht, ne? Mhm. Also durch genau diese Musik haben die nochmal ein richtiges Cash gemacht, so.
Ja, ja.
Die haben vorher schon bei den Großen mitgespielt und jetzt, denke ich mal, sind die Hosen unter den deutschen Künstlern mal locker die reichsten innerhalb weniger Jahre geworden.
Das kann sein, ja, ja.
Erschreckenderweise und, das hat halt mit Punk für mich einfach gar nichts mehr zu tun.
Das ist nicht mehr Punk, ne?
Nee, das ist wirklich strange, nicht mehr, ne? Punk so. Ich bin auch nicht, ich habe nicht den, wie soll man sagen, ich bin nicht der, der zu entscheiden hat, ob die Toten Hosen Punk sind, so, ne? Und ob die Punk machen und ob das, was die tun, richtig ist. Aber ich schaue mir eine Band an und ich stehe auf das, was die tun oder nicht. Und ich finde es einfach schade, wenn ich eine Band sehe, die aus meiner Sicht völlig vor die Hunde geht. Das ist, als wenn Kurt Cobain heute Seifenwerbung für L'Oreal machen würde, so, weißt du? Dann würdest du da auch stehen und sagen, was, das ist nicht Kurt Cobain, was ist das? Das passt einfach nicht.
Naja, gut, aber wir leben ja heute in so einer Zeit, wo so Crossovers gefeiert werden. Ich meine, als Snoop Dogg bei Katy Perry irgendwie mit Gummibären gesungen hat, fanden sie alle geil.
Wer hat was?
So.
Du meinst Katy
Perry? Katy Perry.
Katy Perry,
und
ja.
Und Snoop Dogg.
Haben zusammen?
Ja, Snoop Dogg.
Hat wenigstens Paul McCartney die Gitarre gespielt.
Die haben mal so ein Lied zusammen aufgenommen, wo Snoop Dogg auch dabei war. Ich weiß nicht mehr, wie es
ist. Ey, Snoop Dogg ist seit 1992 so high, dass er gar nicht mitkriegt, was er aufnimmt.
Ja, California Girls, glaube ich, war das Lied.
Ah, ja.
Das war so einer der früheren Werke von Katy Perry. Da hat sie noch so ihre Stimme gesucht, aber...
Übrigens auch absolute Foltermusik. Also für mich wäre, also der schlimmste Tag...
Da gehen ein paar gehen, aber...
Also so eine
Popmusik.
Es ist nicht Popmusik. Popmusik, ja, es ist Popmusik, aber es ist wirklich der unterste, also die unterste, es ist nur noch eine Stufe darunter kommt dann schon für mich Ballermann-Schlager. So.
Ja, ja.
Also weißt du, Pink oder so, das hat irgendwie immer noch so ein, das hat noch so einen Kniff, dass ich sage, ja, die hat eine Identität für mich, aber Katy Perry, I Kissed a Girl und, das ist so durchamerikanisiert, so künstlich,
naja,
so
geplant. Naja, es ist halt so, wie heute Kunst gemacht wird. Es wird geguckt, wie es vermarktbar ist. Es geht um Image, es geht um, ja, es geht ja nicht um Inhalt. Es ging ja nie um Inhalt. Wir leben in einer inhaltsleeren Zeit. Die Batterie ist bald leer.
Wirklich? Wir haben die Batterie von dem Ding leer.
Ich
habe immer noch nicht über meine tollen Thesen von gestern Abend geredet.
Welche Thesen von gestern Abend?
Ich habe gestern Abend den Film Ex Machina gesehen.
Ja,
und worum
geht's da?
Aus meiner Meinung das absolute Meisterwerk dieses Jahres. Kann ich jedem empfehlen, der das jetzt hört. Es geht, es ist fast ein Kammerspiel. Es spielen nur drei Personen, faktisch als Person wirklich mit. Es geht um einen Mann in einer gesichtslosen Firma, Blue Book, die größte Suchmaschine der Welt, deren Besitzer ist so ein, ja, wie soll man sagen, orientalisch-stämmiger Mark Zuckerberg-Verschnitt. Ultrareich, lebt irgendwo fernab der Zivilisation in einer unfassbaren Villa, die so eingebunkert ist, und hat in dieser Villa ein Projekt geschaffen, nämlich zu versuchen, künstliche Intelligenz zu bilden, die den Turing-Test besteht. Und der Turing-Test basiert auf dem Gedanken, geht auf Alan Turing zurück, ein Roboter oder einen Computer zu bauen, bei der Kommunikation mit dem Menschen nicht mehr auffällt, dass es sich um einen Roboter handelt. Also so die Kommunikation, die wir beide gerade miteinander haben, wenn ich jetzt ein Roboter wäre, du würdest es nicht merken.
Nee, bevor du, ich bin eher ein Roboter als
bei deinem Musikgeschmack vielleicht. Ja. es geht letztlich darum, dass dieser junge Programmierer, der in der Firma arbeitet, gewinnt eine Woche in der Villa mit diesem Supermilliardär, der sich allerdings überraschenderweise natürlich als psychopathisches Arschloch herausstellt. Und der hat eine junge Frau gebaut, Ava. Und Ava ist zumindest optisch noch erkennbar als Roboter, weil sie Drähte und durchsichtige Teile hat und so, ist aber in der menschlichen Interaktion nicht mehr unterscheidbar. Und es dreht sich halt die ganze Frage darum, was ist menschlich, was ist nicht menschlich. Und dann habe ich darüber eine Kritik gelesen über den Film, nachdem ich ihn gesehen hatte und wirklich begeistert, weil ich werde jetzt nicht spoilern, wie er ausgeht. Es ist einfach ein sehr empfehlenswerter Film. Auch für Leute, die mit Science Fiction nichts anfangen können. Es ist jetzt nicht so eine verquaste, verkopfte Scheiße, sondern es sind wirklich unterhaltsame 100 Minuten mit einem tollen Ende, einem tollen Anfang. Sehr schneller Pace, also es passiert alles sehr, sehr schnell. Du musst nicht ewig warten, bis die Story in Gang gerät. So, die Figuren werden kaum eingeführt. Also es startet mit, der Programmierer gewinnt diese Reise und fährt dann direkt hin. Also ich glaube, innerhalb der ersten Minute sind die schon in der Villa. Mhm. Es wird nicht irgendwie lange eingeführt, wo der herkommt. Ist auch unwichtig für die Geschichte. Und da habe ich heute Nacht ganz viel gelesen über Superintelligenz. Also in der Kritik, die ich gelesen habe, war ein Artikel verlinkt, der auf,
waitbutwhy.com. Geile Artikel, super.
Wirklich eine gute Seite.
Super Seite.
Sehr ausufernder Artikel, aber da ging es halt genau um die Frage, wann erreichen wir die sogenannte ASI, also Artificial Super Intelligence. Mhm. Und die wird definiert über die, es gibt drei Stufen von künstlicher Intelligenz, ANI, das ist Artificial Narrow Intelligence. Das haben wir heute schon, sowas wie dieser Deep Blue. Also das sind Computer, die extrem spezialisiert sind auf eine Aufgabe, Schachspielen, was auch immer, ne, die diese Aufgabe in einer Präzision erfüllen können, die wir Menschen nicht mehr erreichen können. Also Deep Blue rechnet so viele Durchgänge in einer Sekunde, das kann das menschliche Gehirn nicht mehr bedienen. Aber er ist nur darauf ausgelegt. Und die Artificial Superintelligence ist die Intelligenz, die so fernab unserer menschlichen Vorstellungskraft ist, dass wir uns schon nicht mehr vorstellen können, überhaupt, was diese Computerprogramme überhaupt auslösen. Ich will jetzt nicht total verkopft werden, aber der Gedanke dahinter ist, dass das Wachstum von Prozessoren, das kennst du ja sicherlich auch,
alle paar Jahre verdoppelt sich.
Und das exponentielle Wachstum führt letztlich dazu, dass wir voraussichtlich in 30 Jahren spätestens etwas bauen werden, das in der Lage ist, diesen Turing-Test zu bestehen. Und das dann, da fängt die Superintelligenz an, zu lernen. Und zwar wirklich zu lernen. Und zwar selbstständig. Also so gesehen, die eigene Intelligenz immer weiter zu erhöhen. Und der Gedanke dahinter ist, es gibt dann ganz unterschiedliche Theoretiker dazu. Der bekannteste ist Ray Kurzweil, ein jüdischer 66-jähriger Professor aus New York, der da ewig lange Bücher drüber geschrieben hat, der das sehr positiv sieht und der davon ausgeht, dass alle Menschheitsprobleme darüber lösbar sind. Selbst Sachen wie Krebs etc. Ne?
Ja klar, wir ersetzen die Menschen durch Roboter, gibt es keinen Krebs mehr.
Nee, das nicht, sondern der Gedanke
ist eher... Die Heilung natürlich, dass Heilung, du jemanden mit so einer intellektuellen Kapazität drauf ansetzen kannst, eine Lösung zu finden, dann geht das ja auch fix.
Genau, und die intellektuelle Kapazität ist jetzt nicht nur daher, dass der Computer so intelligent ist, sondern dass man ihm bewusste Fragen stellt im Sinne von, baue einen Motor, der ohne Verbrennung auskommt.
Geil.
Und dass der Computer der braucht keine Anleitung mehr dafür, sondern er ist klug genug, das selber zu konzipieren. Ne? Und da verlassen wir halt die Sphären, wo der Mensch überhaupt noch versteht, wie es funktionieren könnte. Mhm. Und dann gibt es natürlich die ganzen Horrorszenarien. Ich meine, jeder hat Terminator 1 und 2 gesehen.
Jeder hat Matrix gesehen.
Jeder hat Matrix gesehen, was dann auch passieren kann. Ne? Nanoroboter, Grey Goo. Der Gedanke zum Beispiel, dass man Nanoroboter bauen kann, die in deinen Körper injiziert werden und sich selber vervielfältigen. Da ist wiederum das Problem, dass wenn die außer Kontrolle geraten, ist dieser Gedanke, dass wenn die sich auch exponentiell vervielfältigen, dann würde aus einem Nanoroboter, der sich exponentiell vervielfältigt, würde innerhalb eines Tages würden so viele werden, dass sie die komplette Masse der Erde verbrauchen würden.
Boah, what the fuck.
Und das ist natürlich nur ein Gedankenspiel.
Das ist
ein Gedankenspiel, aber es führt vor Augen, was exponentielles Wachstum heißt. Und ich kann dir das Wait But Why nur empfehlen, weil es extrem beeindruckend ist. Allein der Gedanke, was wir vielleicht noch mitkriegen werden. Wir sind beide in den 30ern,
ja.
In den 30ern und wir sind dann alte Männer. Aber der Gedanke ist sogar...
Dann kommen die Nanobots und machen uns wieder jung. Und dann sitzen wir wieder hier und beschweren uns, warum die Künstler von heute nur noch Scheiße abliefern.
Das ist eine der Sachen, die Ray Kurzweil sagt. Er ist 66 und will nicht sterben. Und er ernährt sich von 200 Vitaminpillen am Tag und lebt nach einer unglaublich harten Trainingsplan, bla bla bla, weil er diesen Punkt noch erreichen möchte, an dem die Technik weit genug ist. Weil er sagt, dass Tod und Sterben wird von uns Menschen immer so selbstverständlich als Naturgesetz gesehen, dass alles stirbt.
Ja.
Das wäre aber kein Naturgesetz. Das wäre einfach nur unsere Wahrnehmung, weil das nun mal dem entspricht, wie wir es seit Jahrtausenden erleben. Es stirbt alles.
Ja, ja.
Aber dass das so sein muss, ist nicht vorgeschrieben.
Mhm.
Und wenn du wirklich in der Lage wärst, Nanoroboter zu bauen, die zum Beispiel Sterben ist ja nichts anderes als das Altern deiner Zellen.
Klar.
Und wenn die Zellen immer wieder erneuert werden würden, würdest du unendlich leben. Sofern du nicht vom Bus überfahren wirst. Dann kann dir auch kein Nanoroboter mehr helfen.
Boah, okay.
Jetzt habe ich lange monologisiert.
Na, aber es war sehr interessant. Mein Lieber, ohne Witz, es ist saublöd, aber die Batterie geht hier aus. Ohne Witz, ich habe hier keine Striche mehr in der Batterieanzeige.
Du hast keine Striche? Oh,
keine Striche mehr, wir sind komplett leer.
Wie lange haben wir geredet?
50 Minuten.
Ist ja unerträglich.
Ja.
Das hört sich kein Mensch an.
Doch, das hören sich sehr viele Menschen an. Wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil.
Okay.
Wir machen einen zweiten Teil und dann reden wir auch weiter über, wie es bei Wer wird Millionär weitergegangen ist. Und dann komme ich aber nochmal mit vollen Batterien vorbei. Ne? Danke dir, Basti.
Sehr gerne.